Du kämpfst ja als Stuntman oder Stuntfrau mit dem Schauspieler. Wenn du jetzt mit Ryan Reynolds kämpfst und er nicht die Distanz hält, heißt das nicht, dass du den jetzt schlagen darfst. Ne? Mhm. Du musst trotzdem in jedem Moment deine Kontrolle bewahren. Das ist echt nie passiert.
Also du musst viel mehr mitdenken auch als der Schauspieler.
Du musst immer für beide denken. Immer.
ARD. Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Das hier ist die letzte Folge des Jahres und im neuen Jahr wird sich einiges ändern bei Deutschland 3000. Aber das erzähle ich euch später, am Ende der Folge. Deshalb müsst ihr bitte auf jeden Fall dranbleiben. Jetzt aber erstmal zu meinem heutigen Gast. Star Wars, James Bond, Tribute von Panem oder Homeland. Marie Morum hat in einigen der größten Kinofilme und Serien der letzten Jahre mitgespielt. Allerdings kam es dabei immer darauf an, dass wir als Zuschauer sie nicht erkennen. Denn Marie ist Stuntfrau und noch dazu eine der wenigen schwarzen Stuntfrauen in der Branche. Sie springt ein, wo es für Schauspielerinnen wie Halle Berry, Queen Latifah oder Lashana Lynch zu brenzlig wird. Marie ist 1992 geboren und in Berlin-Hohenschönhausen groß geworden. Damals hat ihre Mutter sie zum Kampfsport geschickt, damit sie sich selbst verteidigen kann. Wie hat sie es aus dem Berliner Karateclub nach Hollywood geschafft? Wie gefährlich ist es, Gefahr auf die Leinwand zu bringen? Und warum ist das Publikum so fasziniert von Gewalt? All das wollte ich von Marie wissen und sie hat mir einen wirklich interessanten Blick hinter die Kulissen gegeben. Ich hätte zum Beispiel nie gedacht, wie vielfältig Maries Beruf ist und auch, wie eng sie dafür mit den Stars zusammenarbeitet. Gleichzeitig ist sie auf dem besten Weg, selbst einer zu werden. Vor ein paar Jahren hat sie in Black Panther mitgespielt und ist seitdem Teil des Marvel-Universums. Auch darum ging es natürlich in unserem Gespräch und um den Streik, der dieses Jahr die US-Filmbranche für mehrere Monate lahmgelegt hat. Also, hier kommt eine buchstäblich schlagfertige gute Stunde mit Marie Morum.
Wie ist das, Marie, wenn du ins Kino gehst? Bleibst du den ganzen Abspann lang sitzen?
Meistens ja, tatsächlich. Also ich will einfach so, ich kenne ja viele Leute im Business und dann gucke ich immer, der hat das gemacht und die war da. Und dann interessiert es mich auch, wo die gedreht haben. Das kommt auch relativ spät am Abspann. Und dann manchmal auch die Musik, das kommt ganz am Ende. Und doch, das mache ich schon meistens. Es sei denn, ich habe ungeduldige Leute, mit denen ich bin, die das gar nicht aushalten können. Aber ja, sonst schon.
Ich habe darüber natürlich nachgedacht, weil du als Stuntfrau jemand bist, der auch in diesem Abspann vorkommt, aber oft nicht gesehen wird vom Publikum. Ne? Sondern du bist ja gerade dafür da, andere zu dubeln, aber in einigen der gefährlichsten Situationen. Also du hast einen der gefährlichsten Jobs am Filmset. Ja. Wurmt dich das manchmal, dass dann jemand anders den Applaus dafür einsammelt?
Nee, also ich denke, wenn du den Job als Stuntfrau machst, dann weißt du ja, was das ist. Und ich kann es ganz gut einschätzen. Also, es gibt ja entweder Stunt-Double, dann ist es wirklich so, dass du die Person dubelst und eigentlich gar nicht existieren darfst. Also es ist ja wirklich, alles muss so aussehen, wie als wäre es die Hauptdarstellerin gewesen. Oder halt Stunt-Performer, da spielst du schon dich selbst und machst dann auch deine Stunts so. Also es gibt schon diese zwei Kategorien und wenn ich immer dubel, dann versuche ich den Job so professionell wie möglich zu machen und denke mir, das ist von Anfang an klar. Also es ist dann so, das ärgert mich dann nicht, wenn ich den Film gucke, weil ich das ja schon von Anfang an weiß, dass es so sein wird, ja.
Du hast gerade gesagt, also du musst so ähnlich wie möglich dieser Person dann werden. Das heißt auch, habe ich gelesen, dass du ab und zu nehmen musst zum Teil, dass du keine Kontrolle mehr hast über deine Haare. Du hast die für Rollen schon komplett abrasieren müssen oder komplett umstylen.
Genau.
Ich stelle mir das wie so einen Kontrollverlust auch vor. Wie findest du dich damit ab, dass ständig jemand anderes über dein Aussehen bestimmt?
Ja, das ist so ein Ding, damit kann man sich echt schwer abfinden, weil das nimmst du ja mit nach Hause. Besonders wenn du dann irgendwie deine Haare veränderst, so wie du sie eigentlich gar nicht haben wollen würdest, dann ist das so irgendwie noch Monate oder Jahre später. Ich hatte jetzt letztens für eine Rolle, musste ich meine Haare blondieren, dreimal hintereinander. Die waren danach total durch. Ja. Und dann musst du quasi deine Haare von Anfang bis Ende wieder rauswachsen lassen, was ja Jahre dauert. Das heißt, du nimmst es ja wirklich noch richtig lange mit. Und ja, aber auch das ist sowas, wo ich denke, ja, das gehört auch mit zum Job und das muss man irgendwie auch dann so hinnehmen. Aber ja, das sind so diese Sachen, die man nicht immer gleich am Anfang sieht, was man da alles mitbringen muss.
Ich würde auch genau deshalb, weil man vieles vielleicht gar nicht mitdenkt oder am Anfang sieht, mal, dass du uns mal mitnimmst an so ein Set. Mhm. Wenn beispielhaft, ich weiß nicht, wenn du jetzt zum Beispiel, du hast für Lashana Lynch, warst du die, das war im letzten James Bond-Film, die Hauptdarstellerin, dafür warst du die Hauptstunt-Double, sagst
genau.
du?
Ja.
Wie läuft sowas ab? Da sind ja wahrscheinlich ziemlich viele Drehtage. Kommst du da morgens ans Set und sagst, so, wo springe ich heute runter? Ja. Was mache ich heute? Oder wie?
Ja, okay, also wenn man es jetzt mal richtig von vornherein erklären will. Als ich bei James Bond angefangen habe, war ihr Charakter, also die Schauspielerin war noch nicht mal fest. Also es war so zwischen ein paar Schauspielern und die wussten, es wird eine schwarze Hauptdarstellerin und ich glaube, drei verschiedene standen noch zur Auswahl. Und ich wusste noch nicht mehr, wen ich da dubeln
werde. Das heißt, du warst schon fest,
schon fest. Die haben mich quasi schon gesichert, weil es nicht so viele schwarze Stuntfrauen in Europa gibt. War das schon so, okay, die haben mich schon gebucht. Und dann später erst die Schauspielerin. Und dann, dann habe ich angefangen, mit dem Stunt-Team schon die ganzen Kampfszenen und Fight-Szenen durchzugehen, also durch das Drehbuch gegangen. Dann haben wir angefangen, uns da was auszudenken, das zu choreografieren. Mhm. Es gibt so einen großen Stunt-Space, also eine Halle, die quasi nur für die Stunt-Leute ist. Und dann wenn die Schauspieler dann feststehen, kommen die dann in die Halle, manchmal einmal am Tag, manchmal dreimal die Woche, ist immer unterschiedlich, was so deren Schedule ist. Bei ihr war das, sie und Daniel Craig mussten schon jeden Tag trainieren. Und dann erklären wir denen die Szenen, hier wird das und das passieren, deswegen, wir haben uns das so und so vorgestellt. Und dann mache ich halt ihre ganze Action vor, zeige ihr, wie wir uns das vorgestellt haben. Bei großen Schauspielern wie Daniel Craig, der kann da mitreden und kann sagen, ah, das fand ich jetzt nicht cool und den Move machen wir mal lieber
nicht. Also
der
hat das Recht mitzureden, meinst du?
Der hat das Recht mitzureden und kann sagen, hier will ich aber irgendwie noch eine Rolle reinbauen oder hier noch das und so. Dann wird es noch so für
damit
ihn
angepasst. Damit er noch cooler wirkt einfach.
Damit er noch cooler wirkt. Und dann, dann geht's los, dass man Wochen und Monate lang das trainiert und dann jeden Tag das den Schauspielern beibringt, auch ein Fitnesstraining mit denen macht und dann halt richtig hart trainiert. Und dann geht's ans Set irgendwann, also nach ungefähr 2-3 Monaten haben wir dann die Prep abgeschlossen und haben angefangen zu drehen. Und dann ist man echt den ganzen Tag am Set. Und viele Stunt-Szenen werden ja auch auf die Schauspieler gedreht, sodass sie halt auch viele Shots von deren Gesicht haben. Die Anfangsbewegung quasi, dann ist
springe ich rein.
Manchmal ist es so ein Texas Switch, nennt man das. Das heißt, die Kamera läuft noch.
Wow.
Und wir switchen nur ganz schnell. Ja. Und dann geht es genau da weiter. Und manchmal ist es wirklich Cut
und
nochmal mit mir von vorne, genau.
Aber das heißt, also was ich schon mal interessant finde, erstens, dass es ein enormer Trainingsaufwand ist und auch für die Schauspielerinnen und Schauspieler. Ja. Mhm. So, man denkt ja immer, okay, die kommen dann für diesen Drehzeitraum rein, aber die trainieren im Zweifel schon 2-3 Monate vorher und sind dafür auch geblockt für so eine Hauptrolle.
Genau, auf jeden Fall, ja.
Und das Zweite ist, du verbringst auch viel mehr Zeit mit denen, als ich gedacht hätte. Weil ich dachte so, okay, also wenn du sie dubelst, muss sie ja in dem Moment nicht da sein. Das heißt, vielleicht triffst du Halle Berry oder Queen Latifah nie, aber weil die hast du auch schon gedubelt.
Ja, ja, man ist ganz eng beieinander. Also es ist wirklich so, man trainiert echt, man bringt denen alles bei. Lashana Lynch habe ich dann auch so Fitnesstraining gegeben, weil sie wollte auch in Shape kommen. Dann habe ich einfach so mit ihr noch trainiert. Und Queen Latifah auch. Ich trainiere sie immer, wenn sie Zeit und Lust hat. Manchmal pushe ich sie sogar und sage, hey Queen, wollen wir am Wochenende trainieren? So, ne? So, dass ich sie auch motiviere. Oder wenn sie große Kampfszenen hat, dann gehe ich vorher in ihren Trailer und sage, okay, ich stretch dich jetzt nochmal. Dann mache ich eine kleine Stretching-Routine
also
mit ihr.
Also bist du noch Personal Trainerin nebenbei?
Nebenbei.
Also, Alter.
Du machst so viel, also in dieser Job ist wirklich so breit gefächert, weil einmal kreativ, du denkst dir halt Moves aus, du denkst dir Choreografien aus für die Schauspieler, dann bringst du es denen bei, dann performst du selber noch am Set, so, und dann musst du irgendwie aber auch cool sein und denen auch das Gefühl geben, es haben die gut gemacht, auch wenn es manchmal nicht gut war.
Okay, wow.
So psychologisch
quasi eine pädagogische Rolle auch noch.
Ja, total.
Spannend. Und ich habe noch gedacht, weil also zum einen habe ich mir jetzt wirklich nochmal so ein paar Abspänne durchgelesen und festgestellt, rund um Stunt-Leute gibt es ja noch so viel, also die vor der Kamera stehen, gibt es ja noch so viel weitere Rollen. Also dann gibt es Stunt-Coordinator, Rigger, Precision-Driver, Horse-Coordinator, all solche Sachen. Ja, ich dachte, das ist ja ein Set am Set.
Ja, ja.
Und dann habe ich auch zugleich, neulich hat der Schauspieler Ryan Reynolds, hat so ein Instagram, der spielt ja auch sehr viel Action-Movies und solche Helden. Und er hat einen Instagram-Post gemacht, wo er seinem Fitnesstrainer gedankt hat. Und dann war das, ich habe den dann so angeklickt, es war ein Fitnesstrainer, der nur darauf spezialisiert ist, Schauspieler zu Superhelden zu trainieren. Ja. Dass die so, und ich dachte, was gibt es für Jobs in dieser Branche? Das ist wirklich faszinierend.
Das ist eine andere Welt. Diese Filmwelt ist komplett, also das ist wie so ein kleines anderes Universum. Ja, das Stunt-Team ist halt ein ganzes Department, so wie Hair and Make-up ein ganzes Department ist oder Light oder Grips und so. So ist halt auch Stunts und da gehören halt so viele Leute dazu, um überhaupt so eine Action-Szene aufzubauen. Gerade wenn jetzt Leute durch die Luft fliegen sollen, dann brauchst du halt ein Rigging-Team, die mit den Seilen alles richtig ziehen, die die Physik dazu kennen, ne? Dass es auch alles funktioniert und sich keiner irgendwie verletzt. Und dann klar, ein Horse-Master, wenn Pferde am Set sind und Stunts machen sollen, ein Auto, Precision-Driver, die fahren können. Es ist ein Riesenthema, ein Riesenthema.
Aber das heißt, wenn ich mir jetzt gerade so Rigging vorstelle, also Menschen, die dich an Seilen sichern, dann bist du du bist extrem abhängig von diesen Leuten.
Ja.
Ne? Also auch, dass du dich nicht verletzt. Wie gewinnt man denn so schnell Vertrauen zu wechselnden Kollegen?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Also bei Riggern, das ist auch wirklich das, wo man sagt, man hängt, your life is on the line, sagt man ja richtig. Und das ist wirklich so, weil du hängst jetzt da an den Seilen und weißt einfach nicht, wird es jetzt klappen oder nicht? Du weißt es nicht. Und das war mal so ein Thema bei James Bond. Das Rigging-Team war gar nicht gut und ich habe denen gar nicht vertraut. Schon bei den Proben ist viel schief gegangen und wir hatten da echt viele Verletzungen, weil das alles nicht gut war. Und ich musste es dann trotzdem noch on the day performen und es waren wirklich heikle Nummern.
Krass.
Und ich dachte echt, oh Gott, ey, ich hoffe, ich komme hier einfach nur heil raus, weil ich denen halt einfach nicht vertraut habe.
Aber das ist ja furchtbar. Mhm. Also dein Körper ist ja dein Kapital. Wenn da was passiert, dann kannst du nicht mehr arbeiten und gleichzeitig ist es sehr wahrscheinlich, dass bei der Arbeit was passiert. Was ist das für ein Stress oder wie bist du dann damit umgegangen, mit Leuten am Set zu sein, wo du denkst, okay, der zieht mich jetzt gerade hoch, aber ich weiß nicht, ob ich hier heil runterkomme.
Ja, das ist ganz schwierig. Also man muss echt aufs Beste hoffen und beten, aber es sollte jetzt nicht die Voraussetzung sein. Eigentlich hat man so viel Training, deswegen hat man ja 2-3 Monate Training, dass es wirklich alles safe ist und bis auf den letzten Zentimeter geprobt wurde. Und und dann geht's auch gut. Also jetzt bei James Bond ist auch alles gut gegangen am Set, dann als wir gedreht haben, zum Glück. Es war nur in den Proben so und ich weiß auch nicht, woher man dieses Vertrauen nimmt. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus, man ist jetzt hier am riesigen Filmset und da sind hunderte von Leuten dabei. Und wenn du jetzt sagst, nee, ich mach das nicht, dann fällt der Drehtag aus und
das zusätzlicher Druck
Millionen von Dollar. Genau, das ist so viel Druck, dass man so denkt, nee, ich muss das jetzt durchziehen. Es muss einfach klappen. Und ich vertraue mal darauf, dass ich denke, die wollen sich ja hier auch nicht blamieren. Das wäre ja für die auch ganz schlimm, wenn es jetzt einen Unfall gäbe. Das will ja keiner. Die geben sich ja auch alles und geben sich ja auch so eine Mühe, dass das hier klappt. Und darauf vertraue ich dann einfach so.
Also ist dir bei James Bond nichts passiert? Hast du dich sonst irgendwo mal verletzt? Ist mal was Schlimmes passiert?
Also bei den Proben habe ich mich verletzt bei James Bond, weil da, wie gesagt, so ein bisschen mit den Riggern das nicht so funktioniert hat. Ich habe mich auch schon öfter mal verletzt, aber ehrlich gesagt relativ wenig für das, was ich alles gemacht habe. Ich meine, ich mache das jetzt seit 12 Jahren schon und habe echt schon viele Filme auf der ganzen Welt gedreht so und verschiedene Teams kennengelernt. Und dafür ist es eine ganz gute Bilanz.
Gibt es irgendwie so eine Marie-Spezialität, was du besonders gut kannst und wofür du in der Szene bekannt bist?
Ich glaube, das ist so das Screenfighting, nennt man das also einfach. Ich komme ja aus dem Kampfsport, dadurch bin ich überhaupt zum Film gekommen. Seit ich 9 Jahre alt bin, habe ich Kampfsporttraining angefangen und das liegt mir halt sehr gut. Ich lerne sehr schnell Choreografie und habe da so meinen eigenen Style. Das heißt, wenn ich irgendwie Kämpfe performen soll, dann ist das schon das, was ich am besten kann, so. Ja, und dann auch noch mit Waffen und Stöckern, das ist so mein Ding. Ja.
Falls ihr öfter Deutschland 3000 hört, dann wisst ihr, dass ich, wenn ich zum Beispiel Musiker oder Schauspielerinnen zu Gast habe, ganz gerne zwischendurch mal Ausschnitte einblende aus deren künstlerischen Werk, damit ihr so kurz hört, worum es da geht. Wenn ich euch aber Marie auf dem Höhepunkt ihres Schaffens zeigen will, dann kriegt man leider ziemlich wenig mit, worum es gerade geht. Das klingt nämlich so.
Was hältst du von Schauspielern, die sagen, ich mache alle meine Stunts selbst?
Sag ich, mach mal. Das ist so lustig, wenn man so sagen, ja, viele junge Schauspieler, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, die denken, ah, ist so cool und so. Und ich sage immer, also wenn ich Double bin, sage ich, mach ruhig. Also dann muss ich ja nicht. Und dann merkt man ganz schnell, dass es ja, dass man am Film ja die Sachen nicht nur einmal macht, sondern teilweise 20 Mal. Und einmal kann das jeder, so. Aber du musst das ja dann immer wieder machen. Und dann wird die Kamera umgestellt und jetzt Licht und nochmal und nochmal. Und dann ist es irgendwie nachts um 3 und schneit und du hast ein Kleidchen an. So, das sind halt so Konditionen, die Sachen immer anstrengender machen, obwohl es anfangs nur hieß, spring über den Zaun. Klar, jeder kann über den Zaun springen, aber dadurch, dass du es halt so oft machen musst, in den schlimmsten Konditionen teilweise, das wird dann der Stunt. So. Und dann oft ist es dann doch so, dass sie sagen, okay, Marie, kannst du das machen? Ja, okay.
Ich hatte neulich erst, vor ein paar Wochen war hier zu Gast der Schauspieler Sebastian Ströbel, der den Bergretter im ZDF spielt. Ja, der hat auch gesagt, er macht alle seine Stunts selber, aber manche darf er nicht selber machen, aus Versicherungsgründen. Zum Beispiel eine Scheibe einschlagen, er meinte, oh, eine Scheibe einschlagen, das könnte ich jetzt echt selber, aber er darf das nicht.
Ja.
Kriegst du überhaupt noch eine Versicherung? Gibt es so besondere Stunt-Versicherungen?
Ja, also am Set in Amerika ist man direkt mit der Produktion versichert. Das heißt, wenn mir da was passiert, dann zahlt es die Versicherung von der Produktion. Hier in Deutschland ist das alles ein bisschen anders und da muss man sich eine private Unfallversicherung suchen. Und ja, es gibt eine, die das covert alles.
Okay,
ja.
Wow. Die stelle ich mir dann ziemlich teuer vor, weil so viel Risiken.
Die ist auf jeden Fall teuer.
Was hast du gedacht, vor 2 Jahren kam die Nachricht, dass Alec Baldwin am Set eine Kamerafrau erschossen hat, bei so einer Probe. Was war da das Erste, was dir durch den Kopf ging?
Also das, was ich am krassesten in dem Moment fand, ist, dass ich genau an diesem Set ein paar Wochen vorher gedreht habe. Ich hatte da New Mexico, das ist so ein Set,
das ist ein Westernfilm gewesen. Ne?
Das war ein Westernfilm, genau, und da gibt es so eine kleine Westernstadt und wir haben genau da gedreht. Das heißt, für mich war das dann nochmal ein bisschen realer, weil ich genau weiß, wie es da aussieht. Ich war da noch, vor ein paar Wochen war ich selber da und wir haben da auch mit Schusswaffen gedreht und so. Deswegen war das so, es hat mich dann so nochmal ein bisschen mehr berührt. Und dann dachte ich halt erstens, wie kann das passieren? Weil du hast am Set auch einen Waffenmeister. Das ist echt jemand, der sich nur um die Waffen kümmert und um die Sicherheit. Und das sind schon echte Waffen, aber die schießen mit Blanks. Das heißt, diese
Spitze. Nicht mit echter Munition.
Genau, diese Spitze vorne fehlt. Das ist so eine Fake-Munition. Und allein das ist schon sehr angsteinflößend, weil es ist genauso laut und du siehst trotzdem, also die Hülse fliegt raus und der Rauch kommt. Das ist schon echt sehr realistisch. Und sich jetzt noch vorzustellen, dass es dann auch wirklich geschossen hat, also keine Ahnung, wie das passieren konnte. Also das ist wirklich richtig verantwortungslos und auch richtig, dass der Film abgebrochen wurde, dass er da vor Gericht gezogen wurde. Es war einfach der richtige Move, weil sowas darf einfach nie wieder passieren. Zur heutigen Zeit, wo es eigentlich so viele Sicherheitsvorkehrungen gibt, war das für mich unvorstellbar, dass sowas passieren konnte. Ja.
Und hat dir das in dem Moment nochmal Angst eingejagt? Weil das ist ja wieder so ein Thema von Vertrauen und...
Ich habe eh immer Angst, mit Waffen zu drehen. Ich hasse das, mit Waffen zu drehen. Ich habe schon wirklich so viel Waffentraining gehabt und bestimmt jede Waffe in der Hand gehabt, die man kennt und kann die alle auseinandernehmen und nachziehen und nachfüllen und keine Ahnung. Dabei hasse ich Waffen. Aber es gehört einfach dazu. Und ich habe das schon immer, ich mochte das noch nie. Und das hat es natürlich nochmal bestärkt, weil es ist ja so ein Gefühl in dir drin, wenn da jemand mit so einem Maschinengewehr auf dich schießt. Das fühlt sich einfach nicht gut an. Und danach habe ich aber miterlebt, also wir waren ja in New York gerade und haben gedreht und alles hat sich ganz doll nochmal verschärft. Also jede Waffe, die am Set war, wurde für jeden nochmal aufgemacht, gezeigt, mit der Taschenlampe reingeleuchtet. Krass, auf der Klappe vorne, auf der Filmklappe stand dann der Name von der ermordeten Regisseurin, die Kamerafrau. So, dass sie immer wieder jeder ihren Namen gesehen hat und so. Also es wurde schon in der ganzen Filmwelt in Amerika aufgegriffen dann.
Das hat auch was Schönes, finde ich, dass man dann so gedenkt und natürlich auch sofort Konsequenzen aus sowas Schlimmem zieht.
Genau, immer so im Hintergrund auch hat, okay, man sieht den Namen, das verbindet man natürlich jetzt auch gleich wieder mit Safety, so, dass alles sicher ist. Ja.
Ich habe eines deiner großen Vorbilder ist Jackie Chan. Mhm. Ich habe im Vorfeld ein Zitat von ihm gefunden, das ins Deutsche übersetzt hat er da gesagt, in der Werbung werde ich immer als furchtlos bezeichnet, mhm. also wenn er irgendwo in Anzeigen oft als Testimonial auftritt. Aber das ist eben nur Werbung. Jeder, der denkt, dass ich bei meinen Stunts keine wahnsinnige Angst hätte, ist verrückter, als ich es bin.
Ja.
Kannst du dich damit identifizieren?
Auf jeden Fall. Also vor jedem Stunt. Ich würde jetzt nicht sagen Angst, weil ich finde Angst ist so ein negatives Wort, aber ich habe riesen Respekt vor jedem Stunt, den ich mache. Und das sind teilweise auch ganz, ganz kleine Sachen. Auch wenn es wirklich eine ganz kleine Nummer ist, bin ich davor wie in so einem ganz tiefen Meditationszustand und muss richtig konzentriert sein und richtig doll drüber nachdenken. Gehe die Bewegung dann immer am Kopf durch, sodass die wirklich schon richtig abgespeichert ist und bin da echt auch gar nicht so ansprechbar. Ich bin echt nur bei mir und dann rede ich mir auch richtig zu, okay, du schaffst es jetzt, es geht jetzt alles gut und du kannst es und bin dann da also wirklich total selbstbewusst, aber habe riesen Respekt davor. Also ich bin hochkonzentriert, auf jeden Fall, vor jedem Ding. Ja. Mhm.
Warst du als Kind eher ängstlich oder furchtlos?
Ja, schon sehr furchtlos. Also wenn es so um so Bewegung und so ging, schon furchtlos. Ich wollte immer überall raufklettern, überall runterspringen, immer was Neues lernen, schon furchtlos als jetzt.
Auf jeden Fall
habe ich mehr Furcht.
Und du hast schon ganz früh mit Kampfsport angefangen. Warum? Ja. Was hat dich damals da reingezogen?
Ja, ich hatte davor noch Leichtathletik gemacht und dann war das aber in Hohenschönhausen in Berlin und es war damals im Osten, oder es ist immer noch im Osten, aber es war damals so sehr rechts und ich und mein Bruder sind da immer alleine hin und es war dann immer noch mit Neonazis und Stress und so verbunden. Und dann hat mein Bruder aufgehört, weil der wollte dann Basketball spielen. Mhm. Und dann hat meine Mutter gesagt, also du fährst auf gar keinen Fall alleine hin. Ich war ja noch ein kleines Kind. Und hat gesagt, ich will eigentlich auch, dass du dich verteidigen kannst, so hier in Berlin. Und dass du dich richtig wehren kannst. Und dann hat sie mich da einfach hingeschickt. Das war jetzt gar keine große Auswahl. Das musste einfach sein. So. Ja.
Okay, Pflichtprogramm. Aber es hat dir dann gefallen?
Ja, es hat mir total gefallen. Weil am ersten Tag schon so... Wenn man gut in was ist, dann macht man es auch gerne.
Gerade als Kind.
Als Kind, genau. Wenn du dann merkst, okay, das habe ich jetzt richtig gut gemacht und Lob bekommen und so, dann irgendwie bleibt man dann auch dran, ja.
Und was würdest du, ich habe in einem Interview gehört, hast du gesagt, Kampfsport hat deine ganze Persönlichkeit verändert. Wie?
Ja, weil das ist so ein Sport, da geht so viel auch um deinen Charakter. Weil es geht halt viel auch um Respekt und vor dir, vor deinen Mitmenschen, vor deinen Lehrern, dass man halt, diese ganze Tradition, gerade beim Karate, ne, du beginnst eine Stunde, in der man erstmal alle zusammenkommt, erstmal wäschst du deine Füße, du kommst sauber und respektierst den Raum so, dann begrüßt man erstmal, man setzt sich erstmal in so ein Art Schneidersitz, geht in eine meditative Position, meditiert erstmal als Kind, wo man noch gar nicht weiß, was Meditation ist. Alle meditieren im Raum erstmal eine Minute oder so. Und dann verbeugt man sich vor den Meister, dann verbeugt man sich vor sich selbst und bedankt sich, dass man jetzt überhaupt anfangen darf zu trainieren. Das sind alles so eine Werte, die dir als Kind jeden Tag mitgegeben werden, was ich damals gar nicht gecheckt habe. Ich dachte, so machen wir das hier alles, ne? Mhm. Aber unterbewusst baut es halt deine Persönlichkeit auf, diese Dankbarkeit, diese Disziplin, die du jedes Mal mitbringst. Dann geht's halt los mit dem Training und das ist ja auch hardcore. Also wir hatten ein ganz krasses Training mit André Mewes, war damals ein super Kampfsportler und da habe ich hart trainiert und da lernst du diesen Kampfgeist durchzuziehen, auch wenn du nicht mehr kannst. So, ne? Es ist hart manchmal, aber das Leben ist hart. So. Mhm. Und du musst dann durch. Und
sagt
dann
sie mit einem breiten Grinsen, muss ich dazu sagen.
Ja, mir macht sowas halt total Spaß, so an die Grenzen zu gehen. Das ist voll mein Ding. Mhm. Und deswegen sage ich, das trainiert halt deinen ganzen Charakter und deine Persönlichkeit. Ja.
Wann bist du das letzte Mal über deine Grenzen hinausgegangen?
Ich glaube, mit jedem Stunt.
Ja.
Besonders, wenn du einfach gar keinen Bock hast. Ich habe manchmal gar keine Lust. Ich gehe da ans Set so und denke mir manchmal, oh, ich fühle mich gerade gar nicht nach hier irgendwo rausspringen, runterspringen, performen und krass sein. So, ich will eigentlich nur.
Stimmt, du musst immer krass sein.
Ja, Marie, ne? Und von dir wird immer erwartet, dass jetzt hier die tolle Leistung kommt. Und manchmal fühlst du dich halt nicht danach. Ne? Manchmal denkst du so, ich will eigentlich gerade hier nur mit einem Tee im Bett liegen.
Oh Gott.
Und dann musst du halt wieder über deinen Schatten. Sachen über deine eigenen Grenzen springen und das dann aufbringen. Und da sehe ich immer wieder, wie der Körper einfach zu viel mehr in der Lage ist, als man denkt. Man denkt immer, heute geht echt gar nichts, heute geht nichts. Und dann bist du da am Set und machst irgendwelche krassen Sachen, wo du selbst niemals gedacht hättest, dass das jetzt funktioniert. So, und das, ja, das, man beweist sich das jedes Mal selbst irgendwie, dass der Körper viel stärker ist, als man denkt.
Oh, das finde ich eine total gute Botschaft, weil ich bin ehrlich gesagt so, seit einem Jahr, sagen wir es, wie es ist, seit einem Jahr, und wir sind ja mitten in der Zeit der Neujahrsvorsätze, seit einem Jahr sage ich immer, ja, wenn ich dann bald wieder eine Sportroutine habe und sie es, ne, dann kam immer irgendwas dazwischen, ein Haufen Podcast-Aufzeichnungen oder Urlaub oder was auch immer.
Ja.
Und ich habe in den letzten Wochen oft gedacht, oh Mensch, was ist eigentlich mit diesem Körper, der rein theoretisch kann der doch was, und ich müsste mal wieder mit so ein bisschen Disziplin könnte man sich das auch wieder beweisen, oder wäre ich jetzt vielleicht auch nicht dieses bisschen erkältet, was man vielleicht raushört auch so. Ja. Und so. Und das finde ich total spannend, dass du ja, also, wie würdest du beschreiben, ist die Beziehung zu deinem Körper durch diesen super körperlichen Beruf?
Also erst muss ich sagen, ich habe genau das Gleiche wie du. Das geht nie weg.
Aber du hast eine Sportroutine.
Ich habe eine Sportroutine, aber
und wahrscheinlich eine wahnsinnige.
Wenn ich eine Woche nichts mache,
ja,
was jetzt nicht so oft passiert, aber wenn ich, noch, wenn ich noch, dann ist es für mich ganz schwer reinzukommen. Es passiert jedes Mal aufs Neue, muss man sich wieder selbst motivieren zu sagen, okay Marie, du gehst da jetzt hin, du machst es jetzt. Obwohl ich mein Leben lang Sport mache, ist das trotzdem jedes Mal, muss ich mir selbst meine Disziplin wieder erarbeiten. Das ist nie was, was man einmal hat und für immer da ist.
Auf und hast du einen
Fall.
Trick für alle, die uns jetzt zuhören und sagen, okay, erster. Ich lege los.
Also was mir hilft, ist, ich verbinde das immer mit Menschen. Das heißt, ich trainiere gerne mit Leuten. Wenn ich sage, ey, wir treffen uns da morgen um 12, dann kann ich nicht die Person enttäuschen, ja, mit der ich mich denke, hängen lassen. Das heißt, ich mache das dann für die Person, mit der ich mich getraue, und gar nicht so doll für den Sport. So, und dann, wenn ich dann schon mit der Person bin, dann kommt so, der Appetit kommt beim Essen. Ne? Und dann geht's los, dann trainieren wir auch hart so, oder auch manchmal nicht hart, aber man war da. Und oder manchmal trickse ich mich auch selbst aus, indem ich sage, ich gehe ganz kurz, ich mache eine ganz leichte Stretching-Session, ich mache jetzt hier nichts Großartiges, habe heute eh keine Energie. Und dann gehe ich zum Training und merke so, okay, das kann ich machen. Okay, dann renne ich ein bisschen. Ja, okay, ein bisschen Abs mache ich. Ja, okay, das kann ich jetzt auch noch machen. Und dann bildet sich das so auf, immer mehr und mehr. Und am Ende hast du ein richtiges Workout gemacht und hast dich da selbst reingetrickst. So.
Und danach fühlt man sich ja auch immer gut. Ja. Und währenddessen ist es. Und davor. Und okay.
Und das ist auch das Ding, man wird halt auch süchtig nach dem Gefühl, wie man sich danach fühlt. Ne? Man ist ja dann auch stolz auf sich und es gibt so viel Glücksgefühle raus. Gerade bei so einem Wetter jetzt, wenn es so dunkel ist und regnerisch und wenn dann viele Sachen, zum Beispiel jetzt war ja auch Streik, ich weiß nicht, ob ich das vorweg was nehme, aber es war ja jetzt in Amerika 8 Monate, war Filmstreik, Schauspieler stand, alles stand still. Und es ist auch eine leicht depressive Situation, wenn man so denkt, ich hatte das und das, was ich jetzt machen sollte. Jetzt steht alles still. Und dann braucht man aber für sich was, um weiterzumachen, um da jetzt nicht sich so reinziehen zu lassen. Und da hilft Sport halt immer sehr gut.
Du, ich nehme deine Überleitung in die USA und nach Amerika, denn inzwischen... stimmt es, dass du inzwischen dort lebst oder so zwischen New York und Berlin pendelst?
Genau, New York und Berlin. Ich habe da auch eine Wohnung und dann immer, wenn ich gerade nicht drehe, komme ich nach Berlin.
Okay, ich habe so ein paar Fragen. Normalerweise haben wir bei Deutschland 3000 oft Entweder-Oder-Fragen. Bei dir habe ich mir jetzt was anderes ausgedacht, nämlich so Sätze vervollständigen. Also du, ich sage den Satz Anfang und du sagst das Erste, was dir in den Kopf kommt.
Okay.
Aus der Glamour-Welt Hollywood, USA und Deutschland. Auf meinem ersten roten Teppich wäre ich...
Wie wäre ich?
Ja, also überleg.
Also meinst
wäre
du
ich lieber so und so gegangen? Oder
ach so, okay.
Oder, also irgendwas. Okay. Irgendwas.
Wäre ich gerne nicht so schüchtern gewesen.
Ich frage erst weiter und dazu habe ich dann aber auch direkt eine gleiche Frage. Daniel Craig hat mir...
seinen Personal Trainer zur Verfügung gestellt. Sein Physiotherapeut.
Halle Berry wollte...
Was wollte sie denn? Wollte mich machen lassen, was ich wollte. Sie hat immer gesagt, ach, mach ruhig, Marie. So, die war gar nicht so eine Schauspielerin, die gesagt hat, ich muss jetzt hier alles machen, sondern sie hat mich immer machen lassen.
Bei einer Preisverleihung in Hollywood sollte man...
gut angezogen sein.
Starstruck war ich zuletzt bei...
Kelly Rowland. Ja.
Oh. Ja. Gehaltsverhandlungen können
sich sehr lange ziehen.
Als Marvel-Charakter kann man
Teil des Marvel-Universe sein und ganz viele Marvel-Filme drehen.
Das beste Catering gibt es bei?
Ui, das war tatsächlich bei Black Panther.
Mhm. Die großen Schauspieler und Schauspielerinnen sind oft
sehr down to earth und humble.
Wer sind dann die Arroganten?
Die so? Nicht die Großen sind.
Ja?
Ja.
Die meisten Nerven am Set habe ich gebraucht als?
Oh, als Männer sich von mir bedroht gefühlt haben und ich mich irgendwie da durchfuchsen musste.
Waren das andere Stunt-Männer? Oder ja, in welchem?
Ja, das ist ja so ein Männer...
Domäne, so.
So eine Männerdomäne, und wenn du da als Frau irgendwie mal so ein bisschen Stärke zeigst und manche Männer damit nicht so klarkommen, das ist ganz anstrengend, ganz anstrengend. Da brauche ich auf jeden Fall die meisten Nerven für. Weil du musst dann so ein Spiel spielen und irgendwie, um so den Frieden zu bewahren, so ein bisschen so tun, als ob du das ja alles gar nicht so, ne, so diese Fragen, die man so dann anders stellen muss. Dabei weißt du genau, wie du es haben willst.
Aber sag mal so ein Beispiel.
Na, zum Beispiel, ich will, dass die Matte da liegt, weil wir brauchen das für den Stunt. Dann dürfte ich, es gab jetzt einen Stunt-Künstler, mit dem ich gedreht habe, der war so empfindlich. da konnte ich jetzt nicht sagen, ey, wir müssen die Matte da hinlegen. Dann hätte er sich so übergangen gefühlt. Dann musste ich dann so sagen, guck mal, da der Boden da sieht so hart aus. Was glaubst du, wie wäre das, wenn man da, müsste man da noch was hinlegen? Ja oder nee? Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung? Du hast ja so viel Erfahrung. Was glaubst du? Ja, ich glaube, da müsste noch Matte hin. Ah ja, wirklich? Oh, dann lass uns das so machen. So müsste ich dann an eine Sache rangehen.
Okay.
Und das ist für mich so anstrengend. Aber hätte ich es einfach nur gesagt, dann wäre wieder eine Bombe explodiert. Und ja, das war ganz anstrengend.
Das heißt, du musst auch hinter den Kulissen manchmal Schauspielerin
total
sein.
Also gerade dieses Männerding. Ich würde sagen, das gibt es nirgendwo so doll wie bei Stuntmännern. Das ist so teilweise so anstrengend. Und die fühlen sich dann manchmal so auf den Schlips getreten, wenn du als junge Frau denen was sagen willst. So. Und das ist für mich, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wahrscheinlich boxst du und ein paar Kolleginnen da gerade buchstäblich auch so den Weg frei,
voll,
oder? Die
voll
kriegen ja jetzt immer mehr mit, dass sich da was tut.
Voll.
Ich habe gelesen, dass es bis vor wenigen Jahren, auch also wirklich 2020 habe ich jetzt Berichterstattung darüber gefunden, ja noch Fälle gab, wo Männer mit Perücken verkleidet quasi Frauen gedoubelt haben, Stuntmänner.
Ja.
Oder auch, das wurde dann so in einem Schwung damit berichtet, weiße Stuntfrauen, die geblackfaced wurden, um schwarze Schauspielerinnen zu dubeln.
Ja.
Wie blickt man darauf heute in der Stuntszene? Passiert das tatsächlich immer noch oder hat sich da was geändert?
Also es hat sich auf jeden Fall was verändert. Es ist eine Straftat, dieses Blackfacing in Amerika. In Europa sieht man das immer noch. Und das mit denen, dass Männer Frauen dubeln, gibt es auch immer noch. Habe ich auch schon selber miterlebt. Aber da muss ich ehrlich sagen, bis zu einem gewissen Grad gehe ich mit, weil ich denke, wenn es eine Frau gibt, die den Stunt kann, dann soll es hundertprozentig die Frau machen. Aber es gibt manche bestimmte Sachen, wo man einfach keine Frau findet, die das kann. So ganz spezifische, zum Beispiel Motorrad-Action oder dann irgendwie so ein Auto ganz besonders behandeln und so. Und da ist es sogar schon so weit vorgekommen, dass eine Stuntfrau gestorben ist, weil es unbedingt eine schwarze Frau sein sollte, die das aber gar nicht konnte.
Mhm.
Und dann ist sie gestorben. Bei Deadpool war das damals. Und da denke ich mir so, in dem Case hätte man einfach dann einen Mann nehmen sollen.
Ja.
So, also ich finde, es sollte jetzt nicht Überleben und Tod unbedingt eine schwarze Frau sein, sondern wenn es die ihr dann einfach wirklich nicht gibt, die das kann, dann muss es der Mann sein. Also da gehe ich halt, wie gesagt, nur so bedingt mit. Also Skill ist schon das Wichtigste, die wichtigste Voraussetzung. Und genau, und immer eine Frau nehmen, wenn es die gibt. Und wenn es die wirklich nicht gibt, dann muss man leider doch einen echten Mann nehmen.
Wie geht's dir denn damit? Du bist ja oft die einzige Frau, die einzige schwarze Frau, die es gibt, die etwas zumindest theoretisch könnte. Und ich kann mir vorstellen, dass man dann oft auch denkt, okay, ich will das ja auch sein und ich will jetzt zur Stelle sein, ich will diesen Job. Ja. Und gleichzeitig ist es aber vielleicht was, was zu gefährlich ist oder wo du sagst, okay, nee, Motorrad, das kann ich eigentlich gar nicht. Ja. Wie ziehst du da deine Grenzen?
Also ich sag ganz klar, wenn ich was nicht kann. Ich lehne auch ganz viele Jobs ab, ganz viel lehne ich ab, wenn ich so merke, zum Beispiel Unterwassergeschichten oder irgendeinen Wasserfall springen und dann sage ich so, nee, ich kenne das, ich bin keine High-Diverin, die das einschätzen kann, wie man unter Wasser auf einmal aufkommt und so und mit Wasser sowieso, es ist nicht meine Specialty, Element, ne? Ja. Genau, jeder hat ja so sein Ding, was er gut kann. Ich kann zwar Motorrad fahren und ich fahre auch Motorrad für Film und Fernsehen, aber dann halt ganz normales Motorrad fahren. Irgendwie mit Stunts und so, wenn ihr jetzt ein Wheelie braucht, kann ich nicht, sorry. Mhm. Und das werde ich jetzt auch nicht probieren und mich erstmal hinfallen lassen, so, das mache ich nicht. Sage ich halt ganz viel ab und da bin ich auch nicht zu stolz für, gar nicht. Ich habe gar kein Problem zu sagen, kann ich nicht.
Und an dem Punkt komme ich zurück zu dem, ganz eben der rote Teppich und dass du da zu schüchtern warst. Ich stelle mir vor, dass du jetzt innerhalb weniger Jahre so richtig so reingerauscht bist in diese Welt, die ich als Kinozuschauerin, als Fernseh- oder Streaming-Zuschauerin immer nur von außen so wahrnehme. Wie war das? Wer... Oder was hat dir beigebracht, wie man da reinkommt, wie man sich dort verhält? Wie hast du da reingefunden?
Ja, das ist halt so schade, weil mir konnte es halt keiner sagen. Es gab tatsächlich niemanden in Deutschland, der den Weg so gegangen ist wie ich, den ich hätte fragen können. Gab's nicht. Ich bin wirklich alles alleine, Step für Step, habe ich das und habe viele Fehler deswegen auch gemacht, weil ich konnte niemanden nach Rat fragen. Es gab niemanden. Und habe mir alles selbst irgendwie dann beigebracht vor Ort. Und erster roter Teppich, ich wusste ja gar nicht, wie sowas aufgebaut ist. Mein erster roter Teppich war Black Panther. Mhm. Auch noch Marvel, wo irgendwie jeder schwarze Superstar der Welt da war. Und dann sehe ich erstmal so, wie das abläuft. Und ich habe noch nie vorher irgendwie Fotos auf dem Teppich gemacht. Und das waren alles so Situationen. Jetzt verstehe ich das und weiß, wie man das macht. Aber ich wünschte, jemand hätte mich an die Hand genommen und gesagt, pass mal auf, wenn du da hinkommst, dann wirst du da erstmal stehen und dann sagt man deinen Namen und dann sind da Fotografen und dann musst du das und so und so. So, das wäre halt cool gewesen. Mhm. Und auch am Set mir so ein bisschen Set-Etikette beizubringen.
Mhm. Was ist das zum Beispiel?
Na, so wie man sich verhält, wie man was wo macht, wann wie es abläuft. Einfach so Regeln, die irgendwie so unausgesprochen sind, aber die man so einhält am Set. Das lernst du dann, wenn du drehst, aber ich
bist
wünschte,
du da in Fettnäpfchen getreten? Oh, ein Black Panther Set?
Black Panther jetzt vielleicht nicht so doll, aber ich habe ja so jung angefangen. Ich habe mit 18 angefangen. Mhm. Ich habe so viele Fauxpas gebracht, wo ich heutzutage denke, oh Gott, ey. Aber ich wusste es halt einfach
Erzählst
nicht
Erzählst du mir einen? Ich bin natürlich neugierig.
Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so auf... einfach dumme Fragen gestellt, weil ich nicht wusste, was bestimmte Sachen sind, wo man halt einfach merkt, sie hat gar keine Ahnung, wo sie hier gerade ist und was sie macht. So, weiß ich nicht. Ich komme jetzt, glaube ich, gar nicht spontan so auf ein Beispiel, leider. Aber ja, ich glaube gerne einfach generell, das wäre schön gewesen, wenn ich sowas gehabt hätte. Und deswegen finde ich es auch cool, dass ich jetzt so ein bisschen auch für andere, für die nächste Generation ein bisschen so was erzählen kann und Tipps geben kann, auch finanziell und so, wie man das macht. Ich meine, okay, ein Fehler zum Beispiel, den zweiten Film, den ich gedreht habe, es war in Deutschland. Da war das nicht so üblich, über Geld zu reden. Und ich habe mich auch nicht getraut, zu fragen. Wie gesagt, ich war 18. Ich dachte so, oh Gott, ich kann das jetzt nicht fragen. Und der Stunt-Coordinator damals hat mir aber auch nicht gesagt, was ich verdiene. Und dann habe ich
das gearbeitet.
Ich habe gearbeitet und gedreht und Drehtage. Ich hatte ja keinen Agenten. Ich habe ja alles alleine gemacht.
Ja.
Und dann irgendwie so fast am letzten Drehtag habe ich dann all meinen Mut zusammengenommen und gefragt, wie viel Geld ich hier eigentlich verdiene. So, das ist so eine Sache.
Krass,
ja. Und so denkst du, hä? Sollte vielleicht vorher geklärt werden.
Ja, den Fehler hast du hoffentlich nicht nochmal gemacht.
Nee, auf keinen Fall.
Und jetzt ist schon mehrmals Black Panther gefallen und ich glaube, darüber müssen wir sprechen, weil das für dich, glaube ich, ein definierender Moment für deine Karriere war, aber ja auch für die Filmbranche und man könnte vermutlich sogar so weit gehen zu sagen, für die amerikanische Gesellschaft. Warum?
Voll.
Was kommt dir in den Kopf, wenn du an diesen Film denkst?
Oh, das war die beste Zeit. Das war mein Lieblingsfilm. Wirklich. Also nicht nur der Film, sondern die Erfahrung, das zu drehen. Es war ganz eine wunderschöne, magische Zeit. Also klar, wenn man das jetzt von mir persönlich betrachtet, war das für mich der Wendepunkt in die internationale Karriere, weil ich einfach von Deutschland nach Amerika geholt wurde, was, glaube ich, vorher noch nie passiert ist.
Du warst die einzige Deutsche an diesem Set.
Auch, also es gab Florence Kasumba, die Schauspielerin.
Stimmt, ja.
Wo ich auch dachte, okay, krass, wir sind irgendwie zwei schwarze deutsche Frauen. Ja. Wie krass ist das denn? War wunderschön, mit ihr auch diese Erfahrung zu teilen. Aber dass ein Stuntmensch aus Deutschland nach Amerika geholt, den gab es halt noch nie. Und allein das, die Türen, die mir da geöffnet wurden, weil ich da halt zeigen konnte, was ich kann. Und dann daraufhin halt, wie gesagt, im Marvel Universe waren noch mehr Marvel-Filme drehen durfte und so weiter. Das war unglaublich. Also es ist wie so, auch heute noch, wenn ich drüber nachdenke, es hört sich das an wie eine Fake-Story. Weil der Film in Amerika so einen dollen Einschlag in der Gesellschaft hatte oder in die Gesellschaft hatte, dass jeder Mensch, besonders schwarze Mensch in Amerika, den Film so schätzt und so da respektiert und gleichzeitig jeden, der da mitgemacht hat, auch ganz doll. Ich hatte dann Anderson Park, der Sänger, der dann meinte, ey, thank you so much. Mein Sohn guckt jeden Tag Black Panther oder meine Tochter sieht zu den Dora Milaje, zu den Frauen auf oder Queen Latifah mich dadurch gefunden hat und so eine Sachen. Also es ist so eine Community, die da ganz, ganz stolz ist auf diesen Film.
In Black Panther geht es um den Marvel-Superhelden T'Challa, der, nachdem sein Vater ermordet wurde, zurück in seine afrikanische Heimat Wakanda kehrt, um dort rechtmäßiger König zu werden. Aber sein Erzfeind will ihm den Thron streitig machen und die Macht an sich reißen. Also holt sich Black Panther Unterstützung. Die findet er unter anderem bei einer Gruppe von perfekt ausgebildeten, furchtlosen Kriegerinnen. Eine davon ist Marie. Black Panther wurde 2018 ein weltweiter Kinoerfolg. Er spielte über 1,3 Milliarden Dollar ein, gewann 3 Oscars und neben vielen weiteren Preisen übrigens auch eine Auszeichnung für das beste Stunt-Ensemble. Der Film wurde unter anderem dafür gefeiert, dass er ein Afrika-Bild zeichnet, das nicht, wie sonst oft, von Armut und Elend geprägt ist, sondern von stolzer kultureller Vielfalt.
Ich würde sagen, der Film hat es cool gemacht, Afrikaner zu sein, was es davor in Amerika nicht war. Stolze Afrikaner auch zu sein, afrikanische Musik zu hören, afrikanisch sich zu kleiden, sozusagen, ey, da kommen wir eigentlich alle her. Das ist unser Ursprung, das ist nicht uncool, das ist toll und wir sind stolz drauf. Das hat der Film gemacht so. Und weltweit so eine Unity gebildet, ja.
Hat es das bei dir persönlich auch nochmal neu gemacht? Dein Papa stammt aus Kamerun, deine Mama aus Deutschland.
Genau.
Oder hattest du vorher auch schon diesen afrikanischen Stolz?
Ich hatte schon immer den afrikanischen Stolz, schon immer. Mein Vater hat mich auch so erzogen. Mhm. Ich fand es schon immer so toll, war auch viel in Afrika, in Kamerun. Hab das geliebt, schon immer. Die Musik schon immer geliebt. Das ist nicht erst seit 5 Jahren, dass ich Afrobeats höre. Mhm. Ich habe davor schon afrikanische Musik geliebt. Also für mich war das einfach schön zu sehen, dass andere das jetzt auch mal sehen. So fand ich das, ja.
Und das heißt, du hast da einen absoluten Rausch wahrscheinlich erlebt, auch von, ne, da ist dieser Breakout in den USA, bist danach ganz anders sichtbar geworden. Und dann, du hast es eben schon erwähnt, stand jetzt letztes Jahr diese Branche, zumindest in den USA, auf einmal still. Mhm. Für viele Monate.
Mhm. Dieses Jahr.
Ja, dieses Jahr, genau.
Also ursprünglich waren es die Autoren, die gestreikt haben, weil es ging um den Schutz vor AI, also vor der künstlichen Intelligenz, weil die ja ganz einfach den Job ablösen kann. Und die wollten sich davor schützen und wollten neue Verträge. Und die Schauspielergewerkschaft hat die dann erstmals unterstützt. Dann haben die Autoren ihren Deal bekommen und die Schauspieler haben aber immer noch gestreikt, weil die auch Schutz vor AI wollten. Dann dadurch, dass ja jetzt gestreamt wird, gibt es ganz neue Konditionen. Mhm. Das heißt, Netflix, Amazon, Disney, die zeigen dir nicht die Zahlen, wie viele Leute wirklich den Film gucken. Mhm. Und in Amerika ist das System aber so aufgebaut, dass du Anteile vom Film hast. Das heißt, du kriegst Residuals. Jedes Mal, wenn der Film irgendwo im Fernsehen gezeigt wird oder dann in Spanien irgendwo im Fernsehen läuft oder nochmal ins Kino kommt, kriegst du halt immer wieder Geld. Und bei den Streamings wollten die nicht zeigen, wie viele Leute das gucken. Du hast halt extrem wenig Geld bekommen für Streaming, weil die gesagt haben, ja, lief einfach nicht so gut. Und das aber gar nicht. Aber gar nicht. Du weißt es nicht. Und darum ging es dann auch bei dem Streik, dass die Zahlen offengelegt werden, dass man mehr Anteile hat, dass man geschützt ist vor der AI, weil die ja einen ganz leicht ersetzen können. Besonders Stunts, ne? Es wird einfach irgendein Mensch animiert, der da die Moves macht. Da braucht man ja nicht mehr dabei sein, so.
Inzwischen ist es technisch tatsächlich möglich, eine Darstellerin oder Stuntfrau wie Marie zu scannen und ihren digitalisierten Körper dann für X-Produktionen zu verwenden. Viele Hollywood-Studios hatten zum Beispiel den Plan, Statistinnen und Statisten gegen einen Tagessatz zu scannen und ihre Gesichter dann beliebig oft zu verwenden. Für Szenen mit vielen Menschen im Hintergrund hätte man dann quasi gar keine echten Darsteller mehr gebraucht. Noch einfacher ist das, wenn es bloß um die Stimme geht. Als Zuschauerin denke ich mir, ist ja einerseits cool, dann können Filme und Serien durch künstliche Intelligenz bald in noch mehr Sprachen übersetzt werden und ich kann mir auch, was weiß ich, eine polnische oder indische Serie auf Deutsch angucken. Andererseits sind dadurch eine Menge Synchronsprecherjobs bedroht. Viele Sprecherinnen und Sprecher klagen, dass es schon jetzt Probleme gäbe, weil ihre Stimmen KI-generiert in Pornos auftauchen oder rassistische Dinge sagen. Über die Chancen und Gefahren von KI in der Kunst habe ich dieses Jahr übrigens auch schon mit Nico Santos gesprochen. Er hat sich das Drehbuch für ein komplettes Musikvideo von ChatGPT schreiben lassen. Was dabei rausgekommen ist, hört ihr, wenn ihr im Deutschland 3000 Feed zum 2. Mai 2023 scrollt, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Die Streikenden in Hollywood haben jetzt jedenfalls erkämpft, dass Schauspielerinnen und Schauspieler weitreichende Kontrolle über ihre digitalen Kopien bekommen. Falls ihre virtuellen Nachbauten zum Einsatz kommen, dann soll das genauso bezahlt werden wie ein physischer Dreh, inklusive der Residuals, die Marie eben erwähnt hat, also der Zahlungen für TV-Ausstrahlungen oder Wiederaufführungen.
Das heißt, du bist auch auf die Straße gegangen da?
Ich war ja in Deutschland. Mhm. Ich glaube, ich hatte allein in Deutschland protestiert.
mit einem Schild
und einem T-Shirt in der Mütze. Ja, deswegen, ich habe jetzt nicht demonstriert, aber ich habe für den Streik, ich habe ja gevotet dafür, dass ich das da auch...
Weil du auch in der Gewerkschaft bist.
Genau, ich bin auch in der SAG und habe gesagt, ich gehe da mit und finde es das wichtig, dass man das macht, ja. Mhm.
Und jetzt haben sie vor ein paar Wochen, Anfang November, das niedergelegt, zu einer Einigung gefunden.
Genau.
Bist du zufrieden mit dem, was da jetzt beschlossen wurde?
Ja, schon, auf jeden Fall. Also die Einigung ist ja nur auf 3 Jahre jetzt, der neue Vertrag. Das heißt, es ist eher spannend, was nach diesen 3 Jahren ist, weil ich glaube, es gibt einen Grund, warum das nur auf 3 Jahre begrenzt ist, weil AI bestimmt bis dahin so hoch modernisiert ist, dass die bestimmt sagen, nee, also jetzt machen wir alles nur noch damit. So kann ich mir gut vorstellen.
Hast du da Sorge vor?
Ja und nein, weil ich glaube, überall ergeben sich dann wieder neue Möglichkeiten und Jobs. Aber die Welt verändert sich und das Filmbusiness verändert sich. So war das schon immer. Ich vergleiche das immer damit. Früher hat man auch Filmrollen gedreht und auf einmal wird es digital. Und da sind auch viele Jobs weggefallen. Mit den Menschen, die Filmrollen da aufsetzen und bearbeiten wie nennt man das? Auslösen? Nee. Entwickeln und sowas. Die Jobs sind ja auch auf einmal alle weggefallen. Die hätten ja auch sagen können, so, hä, und was ist mit uns? Ne? Und dann ist auf einmal alles digital und irgendwie müssen neue Jobs, ein Focus-Puller und so. Es sind ja neue Jobs, die da entwickelt wurden dadurch oder entstanden sind. Und ich glaube, so ungefähr wird es auch bei AI sein. Wir müssen einfach mit der Zeit gehen, mitdenken, gucken, wo kann ich jetzt noch von Gebrauch sein? Wie kann ich hier noch mitspielen? Mhm. Dann wird das schon.
Und eine Konsequenz, die aber auch bei uns Zuschauerinnen, Streaming-Abonnenten und so weiter ankommen wird, ist, dass vermutlich nächstes Jahr deutlich weniger Filme und Serien auf den Markt kommen. Einfach weil so lange alles stillstand.
Auf jeden Fall, ja. Also manche werden echt ein bisschen warten müssen, bestimmt auch ein Jahr auf bestimmte Sachen.
Und du hattest es praktisch, weil du einfach Karriere in 2 Märkten hast, bist du dann nach Deutschland und hast hier weiter drehen können. Während drüben ja niemand arbeiten, die dürfen ja ihre Filme nicht mehr promoten in der Zeit, ne?
Nee, gar nicht.
Das wurde dann sofort verurteilt, auch wenn große Schauspieler.
Also ich musste auch aufpassen, dass ich jetzt nicht auf Red Carpet Events gehe, die von SAG-Filmen sind. Einmal war ich auf einer Premiere, wo ich dann auch auf einmal ein bisschen Stress bekommen habe, weil es dann hieß, das war ein SAG-Projekt und dann mussten alle Fotos gelöscht werden und sowas.
Ja.
Wusste ich halt nicht. So. Mhm. Ich war hier in Deutschland. Aber ja, so, ich habe hier mein Leben hier weiter gelebt.
Und hast weiter gearbeitet.
Ja.
In einem früheren Interview hast du mal gesagt, dass eins deiner Ziele war, mal selbst eine größere Actionrolle zu spielen, bei der du deine ganzen Stunts selber machst. Und du hast damals aber schon gesagt, da warte ich aber noch, es muss genau das Richtige sein.
Ja.
Und jetzt kommt am 19. Januar 60 Minuten raus.
Ja.
Und es klingt so, als hättest du dieses Projekt dafür ausgewählt.
Total.
Warum? Warum war das genau das Richtige?
Ich finde, das klang irgendwie genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Also es war ein deutsches Projekt in Berlin, so meine Stadt, wo ich groß geworden bin. Das war so sehr vertraut und dann mit den Schauspielern, die da auch mitmachen, ich fand, das war ein guter Vibe, wir haben gut zusammengepasst. Dann der Regisseur Oliver Kienle macht halt ganz tolle Sachen, super talentierter Regisseur, dem man einfach vertrauen kann, dass, was er macht, ist gut. Dann das Stunt-Team war Freunde von mir, das heißt, da wusste ich, da kann ich auch meine eigene Choreo einfach machen und so. Und alles hat irgendwie gestimmt. Und dann habe ich echt dafür Queen Latifah gefragt und meinte, ey, ich müsste jetzt dich mal kurz verlassen, weil ich meinen eigenen Film drehen muss. Mhm. Würdest du mir dafür deinen Segen geben? So. Und das war ein ganz schlimmes Gespräch.
Also, weil du sonst eine Serie mit ihr machst, wo sie dich wahrscheinlich sehr viel und regelmäßig
dauerhaft
braucht.
Bin, ja. Genau. Da bin ich 8 Monate dauerhaft mit ihr am Drehen und das wäre halt genau in dem Zeitraum gewesen. Aber ich wusste, ich muss diesen Film machen für mich. Ich muss jetzt mal was für mich machen. Ich bin hier immer Stunt-Double, lasse mal andere gut aussehen, aber das wollte ich jetzt mal für mich machen. Und dann habe ich sie gefragt und es war ganz schwer für mich, überhaupt dieses Gespräch zu führen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, wenn du denkst, du musst das machen, dann geh und mach das. So. Und dann haben auch alle gesagt, wie kannst du sie im Stich lassen? Das ist so eine krasse, einflussreiche Frau. Was ist, wenn sie jetzt jemand anderen findet?
Vielleicht auch Stuntmenschen-Ehre, ne? Dass ja. man dann jemanden hängen lässt.
Genau.
Ja.
Und dann meinte ich so, nee, das wird schon. Ich wusste einfach in meinem Kopf, das wird alles gut werden. Mhm. Und dann bin ich nach Budapest, da haben wir gedreht. Und habe den Film gedreht, bin wieder zurückgekommen und habe ihr gesagt, ey, ich bin so dankbar, dass du mich hast gehen lassen. Und sie meinte, sie will niemals in meinem Weg stehen. Ich muss das machen, was für mich am besten ist. So. Und genau das war es halt in dem Moment. Also es war wirklich ein Traum, das beides irgendwie so verbinden zu können.
Schön. Mhm. Und erzähl mal, es ist ein Netflix-Actionfilm. Worum genau. geht's?
Ja, also die Hauptrolle, es ist so ein bisschen so, kennst du 96 Hours von Liam Neeson, Taken? Da geht es so darum, er hat nur noch 96 Stunden, um seine Tochter zu finden und so. Und dann rennt er rum und versucht, die Tochter zu finden. So ein bisschen in dem Style ist es mit dem Hauptdarsteller, nur dass er halt auch zu seiner Tochter will, aber aus einem anderen Grund. Ich will nicht zu viel verraten.
Ja. Hauptdarsteller ist Emilio Sacraia, genau. War auch schon hier im Podcast.
Ah, cool.
Wer sich das nochmal anhören will, ja.
Ja, cool. Ja. Ja, und er genau versucht, das zu schaffen. Und ich bin so seine Kampfsporttrainerin, seine beste Freundin, seine rechte Hand. Ich bin einfach so bei ihm, an seiner Seite stehe.
Weil er ist Mixed Martial Arts Kämpfer, ne?
Genau.
Und also ich durfte den Film schon sehen und er ist dann, er ist quasi,
nicht.
Ja doch, ich habe ihn gesehen. Und er ist ganz am Anfang... Wie sagt man, er lässt quasi einen Kampf platzen und macht sich damit Feinde und handelt sich ordentlich Probleme ein und dann wird alles mehr oder weniger in Echtzeit erzählt.
Genau.
Und du spielst eine unterbezahlte Trainerin. Und naja, doch, das zieht sie auch durch den Film.
Ja, gezockt komplett.
Ey, was geht dir für eine Scheiße ab?
Ich muss zu Leonie. Du musst die Wichser für mich aufhalten.
20%.
Ich habe keine Ahnung von den Finanzsachen, Cousin.
20% oder ich mache hier sonst gar nichts mehr. Ey, mein Vermieter versucht mich seit einem halben Jahr rauszuschmeißen. Ich brauche die Kohle.
Und es gibt sehr, sehr viele Kampfszenen.
Ja, ja.
So auch wirklich Nahkampf, Boxkampf.
Wie fandest du den Film?
Deswegen kenne ich auch 96 Hours nicht, weil es sonst nicht so mein Genre ist.
Okay, ja.
Der hat mich sehr gut da so durchgepeitscht, was natürlich sehr spannend ist und sehr schnell erzählt.
Ja.
Aber ich habe auch viel darüber nachgedacht und das habe ich natürlich auch als Frage an dich mitgebracht. Was fasziniert Menschen so sehr an dieser Form von Gewalt?
Mhm.
Weil da passieren natürlich Sachen und Leute werden wirklich schlimm verprügelt und richtig zugerichtet. Das wünscht man ja niemandem.
Ja,
und ich hoffe auch, dass niemand, der uns gerade zuhört, sowas jemals erleben muss. Warum guckt man sich das trotzdem gerne an?
Also bei mir, ich gucke das gerne ich sehe das aus einem ganz anderen Blickpunkt. Ich sehe das eher aus der Kampfkunst. Also ich hatte eigentlich auch viel mehr Kämpfe und viel mehr Moves, was natürlich alles rausgeschnitten wurde. Da war ich natürlich auch sehr traurig drüber. Und da ging es mir eigentlich so darum, oh, ich würde gern diesen Move und das ist aus dem Capoeira und dann hätte ich gern das und das hat man so noch nicht gesehen in der Kombination.
Mhm.
Also ich gehe da so aus so einem Bewegungshintergrund ran, gar nicht so doll, wie schlage ich jetzt jemanden zusammen, sondern eher, wie kann man so coole Moves zeigen, so ein bisschen, ne? Die dann so passen und das float und so.
Aber das ist natürlich eine sehr professionelle Sicht.
Ja, so sehe ich, ich sehe das nicht aus der realistischen Sicht, dass man jetzt wirklich kämpft. Ich hatte noch nie in meinem Leben einen Kampf in real life, würde niemals kämpfen. So, das die Faszination nach Gewalt habe ich gar nicht. Also es geht bei mir echt nur um die Faszination der Bewegung, was der Körper so kann. So.
Ja. Und wie erklärst du dir das beim Publikum? Warum sind die so gefesselt von sowas?
Ich glaube, weil du sowas ganz oft niemals selber könntest, niemals in so einer Situation wärst und halt auch oft denkst, was würde ich jetzt machen? Also, ne, wenn ich jetzt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich jetzt gegen jemanden kämpfen kann. Und dann siehst du aber im Film, wie eine Frau gegen einen erwachsenen Mann so cool kämpft. Ja. Ich glaube, das ist eine Faszination, weil das in deinem Kopf gar nicht greifbar ist. Also, sowas konntest du dir noch gar nicht bildlich vorstellen, wie das aussehen würde. Und das gibt ja auch eine gewisse Kraft mit, dass man so ein bisschen Selbstbewusstsein dadurch kriegt, sowas zu sehen, ne, dass man sich irgendwie so körperlich, messen kann. So, ja. Und ich finde, so Kämpfen ist ja eh sowas, was so alt ist wie die Menschheit. Irgendwie, dass Menschen gerne sehen, wie irgendwie sich zwei Körper aneinander messen, so wer stärker ist oder wer besser irgendwas kann, so im Sport, Olympische Spiele, das ist ja alles immer das Gleiche, ja.
Und wie oft fängt man sich an so einem Set, bei so einem Dreh dann doch eine ein?
Also ich gar nicht.
Emilio, komm, kannst du jetzt auch verraten.
Ach, ich glaube, Emilio hatte schon mit ein paar Leuten, aber gegenseitig. Ich habe auch gehört, dass Emilio auch ab und zu, weil das ist ja so nah beieinander.
Ja, ich habe es gesehen.
Und wenn der eine die Distanz nicht hält und du aber schon durchschwingst, kann das schon mal passieren. Ja. Das gehört dann auch dazu. Also klar, wenn du wirklich professionell als Stuntman bist, dann passiert das nicht, weil du bis zum letzten jede Sekunde zurückziehen könntest. Und wenn du siehst, dein Partner ist irgendwie gerade zu nah dran oder so, das darf halt niemals passieren, weil du kämpfst ja als Stuntman oft oder Stuntfrau mit dem Schauspieler. Wenn du jetzt mit Ryan Reynolds kämpfst und er nicht die Distanz hält, heißt das nicht, dass du den jetzt schlagen darfst. Ne? Du musst trotzdem in jedem Moment deine Kontrolle bewahren. Das ist echt nie passiert.
Also du musst viel mehr mitdenken auch als der Schauspieler.
Du musst immer für beide denken, immer. Immer für beide. Oder wenn ich sehe, die Person ist zu nah, dann gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Oder dann schlage ich nochmal ein bisschen oben drüber, weil er irgendwie zu hoch war oder so. Du musst immer für beide mitdenken.
Du hast das auch oft, und das finde ich so schön paradox, dieses archaisch Kämpfen hast du oft mit Tanzen verglichen. Und heute fiel auch schon öfter das Wort Choreografie.
Ja, ja.
Warum ist es wie Tanzen?
Es ist einfach absolut eine Choreografie. Absolut. Das ist wirklich nach Beats. Es geht nach Beats. Bam, 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 bam. Pause, bam. So, das ist absolut eine Choreografie und wie du mit Menschen zusammenarbeitest und der muss deinen Arm jetzt so hinhalten, damit du darüber springen kannst. Und das macht halt so viel Spaß. Ich habe letztens auch in einem Podcast gehört, dass das so, das ist, was die Menschen auch brauchen, um glücklich zu sein, ist so singen, tanzen und lachen oder so. Und dieses Tanzen, das habe ich so ein bisschen dann mit dem Kämpfen, also mit den Kampfchoreografien, weil es ist wirklich, als würde man einfach miteinander tanzen. Und es lässt wirklich einen richtig glücklich machen, wenn du merkst, okay, ich habe am Set jetzt eine Choreo gut hinbekommen mit jemandem und es hat geflowt und wir hatten Spaß und es ist alles gut gegangen. Das macht einen richtig glücklich dann so, ja.
Schön, ja, du strahlst auch, während du mir das erzählst und auch während du von diesem Film sprichst.
Ja.
Jetzt ist da ein Traum in Erfüllung gegangen, wenn auch ein paar Szenen rausgeschnitten wurden.
Ja.
Aber was wäre, gibt es schon einen nächsten Traum? Gibt es schon was, wo du sagst, okay, zack, neues Jahr, neues Ziel?
Ja, also naja, ich gehe jetzt erstmal wieder nach New York nächste Woche oder übernächste und mache jetzt erstmal noch eine Staffel von The Equalizer mit Queen Latifah. Das ist jetzt wieder das Ziel, jetzt die vierte Staffel da abzudrehen.
Also sie hat dich zurückgenommen.
Hat mich zurückgeholt, genau. Ich mache auch Stunt-Koordination dafür, also dass ich quasi für sie auch koordiniere, choreografiere und dann selbst auch performe. Acting-mäßig bin ich in der Zeit dann leider wieder raus, was mein Agent in Deutschland auch nicht super toll findet. Aber man kann halt jetzt nicht alles machen. Man muss sich dann immer noch wieder, ich mache halt echt noch beides. Ne? Mhm. Ich versuche beides irgendwie noch zu balancen, das Schauspiel und das Stunt-Thema.
Schön. Also Marie Murum kann vieles. Und das heißt, wir bleiben künftig immer im Kino im Abspann sitzen, weil wenn du nicht vor der Kamera sichtbar warst, dann bist du vielleicht zumindest im Abspann beim Stunt-Department.
Ach, ich finde es einfach schön, Neues zu lernen. Das ist doch der Mensch, dass man sich immer weiterentwickeln muss. Und wenn man halt schon 12 Jahre Stunts macht, dann will man halt Next Level. Und dann ist in meinem Fall ist es jetzt so ein bisschen Acting halt. Ja.
Schön. Ich bin gespannt, was noch kommt, Marie. Vielen Dank für diese gute Stunde.
Ja, danke dir. Dankeschön.
Das war eine gute Stunde mit Stuntfrau und Schauspielerin Marie Murum. Bis zu diesem Gespräch hatte ich keine Ahnung, wie vielfältig der Stuntberuf ist und was man dafür alles können muss. Ich glaube, ab jetzt werde ich Actionszenen im Kino oder Fernsehen mit ganz anderen Augen sehen. Und was für eine coole Geschichte auch einfach, dass jemand, die fast genauso alt ist wie ich, in Deutschland geboren und zur Schule gegangen, jetzt in Hollywood-Blockbustern mitspielt und da mit Wegbereiterin ist für hoffentlich noch viele weitere Stuntfrauen und People of Color. Ja, und das war die letzte Deutschland 3000 Folge in diesem Jahr. Und für mich war es die letzte Deutschland 3000 Folge für einige Monate. Ich verreise nämlich ab Januar für eine längere Zeit und kann in der Zeit den Podcast leider nicht weitermachen. Aber das heißt nicht, dass hier jetzt gar nichts mehr passiert. Im Gegenteil. Ich habe einige meiner tollsten, lustigsten und inspirierendsten früheren Gäste gefragt, ob sie nicht mal Lust hätten, von der Rolle des Gastes in die des Gastgebers zu schlüpfen und für eine Folge zu übernehmen. Und sie hatten Lust. Das heißt, ab Mitte Februar findet ihr hier im Feed jeden Monat eine Deutschland 3000 Takeover-Folge. Ehemalige Deutschland 3000 Gäste dürfen sich kreativ austoben und eine gute Stunde komplett nach ihrem Geschmack gestalten. Das Einzige, was ich ihnen vorgegeben habe, ist, also es ist ja ein Interview-Podcast, deswegen wäre es schon ganz gut, wenn ihr auch einen Gast mitbringt. Aber was die Takeover-Hosts dann mit ihren Gästen hier machen werden, also ob es bald wilde Aktionen, neue Rubriken oder verrückte künstlerische Performances geben wird, das weiß ich alles selber noch nicht. Gerade deshalb bin ich mir aber sicher, es wird bestimmt sehr besonders und sehr hörenswert. Um also diese Sonderfolgen und das große Deutschland 3000 Takeover auf keinen Fall zu verpassen, aktiviert am besten jetzt direkt die Benachrichtigungen für Deutschland 3000 in eurer Podcast-App. Auf Instagram kriegt ihr natürlich auch alle Infos. Da revealen wir Monat für Monat die Takeover-Hosts und können es wirklich kaum erwarten, mit euch zu teilen, woran und mit wem wir in den letzten Wochen gearbeitet haben. Mein Name ist Eva Schulz, ich komme im Frühjahr zurück zu Deutschland 3000 und falls ihr jetzt zwischen den Jahren ein bisschen Zeit und Muße habt, dann scrollt doch gerne mal durch unseren Feed. Vielleicht ist da ja noch die ein oder andere ungehörte Folge oder ihr hört mal rein bei 1+1, Freundschaft auf Zeit. Das ist auch ein Gesprächspodcast, allerdings so eine Art Blind Date. Jeden Monat treffen da zwei Promis aufeinander und versuchen, beste Freunde zu werden. Mit dabei waren zum Beispiel schon meine Kollegin Aminata Belli, die den Modeschöpfer Harald Glöckler kennengelernt hat, oder meine früheren Gäste Laura Larsson und Pierre M. Krause. Und in den neuesten Folgen kam es zu der sehr lustigen Kombi aus Ralf Möller und Katrin Bauerfeind.
Also wenn wir beide jetzt befreundet sind, was wir ja schon sind, das erwarte ich auch, dass ich, wenn ich mal aus L.A. anrufe und da ist jetzt Mitternacht und du in deinem schönen Wohlfühlschlaf bist, auch wirklich das Telefon nochmal abnimmst.
Nee.
1+1, Freundschaft auf Zeit, ist ein Podcast von SWR3, produziert von Mit Vergnügen. Ihr findet ihn in der ARD Audiothek, auf swr3.de und in allen gängigen Podcast-Apps. So, und das war's von mir. Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir uns im Frühjahr 2024 wiederhören. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute fürs neue Jahr und viel Spaß mit den Takeover-Folgen.
Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy. Redaktion: Isabella Huber und Ruby Ann Schwietal. Produktion: Isabella Huber. Social Media: Lena Link. Und das Sounddesign ist von Soundquadrat.